Das Tollste an solchen Veranstaltungen ist, ich brauche keinen Talar, weil ich bin schon jetzt so durchgeschwitzt. Es ist so schön, euch zu sehen. Menschen, die Lust haben, zusammenzukommen, zusammen zu feiern, nach Corona miteinander irgendwie interessante Leute zu treffen, gute Zeit zu erleben und es sich richtig gut gehen zu lassen. Und ich habe lange überlegt, Mensch, was könnte ich euch für eine Geschichte mitbringen? Und ich dachte, ich bringe euch eine mit, die genau in so einem Setting spielt wie hier. Gut, so eine Scheune war es nicht, aber ungefähr so eine Menschenmenge. Müsst ihr euch vorstellen? Das sah genauso aus und das fühlte sich genauso an. Riesiges Treffen von Leuten, die zusammen das Leben feiern wollten. Und auf der Wiese draußen standen allerdings damals keine Motorräder, sondern Eselskarren. Also mit einem ES. Einer Eselstärke und vielleicht ein paar frisierte Hengste. Mit einem PS. Der Rest war identisch. Ein Happening mit Hunderten, Jahrtausenden von Menschen, die an einem Ort zusammengekommen waren. Angeblich waren es 5000 Leute. Und das Interessante ist, damals wurden nur die Männer gezählt. Die Frauen wurden nicht mitgezählt. Also kann man sagen, es waren wahrscheinlich 15.000, ungefähr so wie hier. Gefühlt jedenfalls. Und die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist, aufgepasst, die einzige Wundergeschichte der Bibel, die in allen vier Evangelien erzählt wird. Also offensichtlich irgendwie schon damals den Leuten klar war, die ist irgendwie besonders wichtig. Quasi die Story der Stories. Nochmal, 15.000 Leute kommen zusammen, ein riesen spontanes Festival. Sie feiern zusammen, sie lassen es gut gehen. Warum kommen die? Quasi eine Eselskarren-Sternfahrt war das. Und warum kommen die alle? Weil sie gehört haben, dieser Jesus ist irgendwie ein Star, den musst du mal erlebt haben. Der erzählt unglaubliche Geschichten. Wenn du dem begegnest, fühlst du dich nachher irgendwie anders als vorher. Besser und heiler. Und es könnte auch sein, dass die hübschen Mädels aus dem Nachbarort auch da sind. Alles läuft großartig. Partystimmung. Jesus erzählt seine Storys. Er macht Menschen gesund. Alle sind gut gelaunt. Doch es wird Abend. Das war in Israel ungefähr 18 Uhr. Und die Jünger sagen, pass mal auf, Jesus. Komm mal mit. Wir haben ein Problem. Ja, sagt Jesus, und was ist die Sache? Jesus, wir haben ein Problem. Die Leute haben Hunger. Und ich sage euch eins, ich war mal mit einer Frau zusammen. Wenn die Hunger hatte, hörte der Spaß auf. Ich kann die Angst der Jünger verstehen. 5000 hungrige Frauen. Das ist kein Vergnügen. Du guckst sie schon so an, kennst du es auch? Sehr schön. Ihr müsst euch nicht alle melden, aber ich habe das schon geahnt, dass ihr hier vorne sitzt. Also, 5000. Und dann ist das Spannende. Biblische Geschichten sind ja immer voller Symbole und Bilder. Und schon vor 2000 Jahren waren den Leuten klar, es geht nicht nur um die antiken Nasen, die hier irgendwo beim Ort Bethsaida irgendwas erlebt haben. Es geht immer um die Frage, steckt in diesen Erfahrungen irgendetwas, was uns heute helfen kann, anders zu leben? Das war schon damals in diesen Geschichten so. Also, ich habe euch 5 Perspektiven mitgebracht, von denen ich glaube, die gelten heute genauso wie damals. Schauen wir uns mal an. Erstens, und das will die Geschichte von Anfang an klar machen, Menschen haben Hunger. Klingt banal, aber schon damals wussten alle, da geht es nicht nur um einen leeren Magen, da geht es auch um eine leere Seele. Menschen haben Hunger und wie? Lebenshunger. Und ich sage mal so, das kennt vermutlich jeder, ich kenne das auch, Momente, in denen ich mich leer fühle, in denen mir was fehlt und ich denke, irgendwas ist noch nicht so, wie es sein sollte. Und wir erleben ja gerade, dass die Gesellschaft sich auf eine, wie ich finde, erschreckende Weise verändert. Der Hass nimmt zu, die Wut nimmt zu und die Angst nimmt zu. Und ich möchte mal euch eine ganz banale Frage stellen. Glaubt ihr, dass jemand, der von sich sagt, ich bin lebenssatt, ich bin im Kern mit meinem Dasein zufrieden, dass so jemand hasst, wütet und Angst hat. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Menschen, deren Lebenshunger gestillt ist, die sind nicht so aggressiv. Und das heißt, wenn wir eines sagen können, wer die Welt nicht liebt, dem mangelt es offensichtlich grundsätzlich an Liebe. Erich Fromm, der Psychologe, hat mal so schön gesagt, wer einen Menschen liebt, der liebt die ganze Welt. Wer von einer inneren Liebe erfüllt, man könnte auch das Fromm sagen, wer Gott liebt, der kann nicht anders als die Welt lieben. Wer die Welt nicht liebt, der liebt offensichtlich auch Gott nicht. Sonst hat er irgendwas von der Liebe nicht verstanden. Und das heißt, irgendwie ist in ihm immer noch ein Hunger. Nun ist es ja grundsätzlich nicht schlimm, Hunger zu haben. Hunger sagt uns erstmal, Zeit fürs Mittagessen. Übrigens, was ich total toll finde, nachher gibt es einen Food-Truck, der heißt Frankenbrutzler. Das klingt für mich wie Kannibalismus. Ja. Hätte sie gern Nord- oder Südfranken? Frankenbrutzler, das muss man wollen. Also, bevor ihr nachher zum Frankenbrutzler geht, kann ich nur eins sagen. Hunger an sich ist nicht schlimm, aber wer ständig Hunger hat, mit dem passiert was. Erstens, er merkt, Hunger kann richtig wehtun, er macht uns kraftlos und demotiviert und Hunger treibt zur Verzweiflung. Und mein Gefühl ist, im Moment erleben wir gerade eine Menge verzweifelter, ängstlicher Menschen. Der Kirchenvater Augustinus hat mal den tollen Satz gesagt, wer keine Hoffnung hat, der sucht nicht nach dem, was er verbessern kann, sondern nach dem, was er verwunden kann. Starker Satz, oder? Wer keine Hoffnung hat, der verbessert nichts in der Welt, der verwundet. Und die entscheidende Frage ist trotzdem für mich, wonach hungern eigentlich diese Unzufriedenen? Wonach hungere ich selbst? Habe ich das Gefühl, mein Lebenshunger ist gestillt? Oder gibt es da irgendwas, das dazu führen könnte, dass ich mich noch satter und heiler fühle? Zweitens, und das ist so ganz typisch, was machen die Jünger, als sie das merken? Sie sagen den wunderbaren Satz, Jesus, schick die Leute weg, die sollen sich mal um was zu essen kümmern. Total menschlicher Reflex. Die Jünger haben Angst vor der hungrigen Masse, wie gesagt, wahrscheinlich vor allem vor den hungrigen Frauen. Und sie sagen, ey, schick die weg, sie sollen in die Dörfer gehen und sich selbst was zu essen holen. Interessanter Ansatz, warum? Weil ich das Gefühl habe, so denken wir ja auch oft. Also ich ertappe mich dabei, das ist das Prinzip, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist das FDP-Prinzip Eigenverantwortung. Jeder kümmere sich bitte selbst darum, dass es ihm gut geht. Und die Jünger, sagen wir mal ganz ehrlich, wollen sich das Problem vom Hals schaffen. Die anderen haben Hunger und wir haben keinen Bock, das Problem zu lösen. Reflex kenne ich auch, wenn es jemandem nicht gut geht, denke ich als erstes, der ist doch selbst schuld, oder? Oder schön finde ich immer, wenn jemand in Deutschland auf der Straße lebt, ist er vermutlich zu blöd, sich um eine Wohnung zu kümmern. Wenn jemand seine Beziehung nicht auf die Reihe kriegt, hat er vermutlich ein Charakterproblem. Du musst nur wollen, dann wird das schon. Tschakka! Ich glaube allerdings, dass es mit dem Lebenshunger anders ist. Jesus jedenfalls sagt bei diesen antiken Hunger Games schon ganz am Anfang, heißt es, Jesus sah die Menge und es jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sagt Jesus schon, bevor die Hungernummer kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, denen fehlt was. Und die Frage ist, kann es sein, dass wir unseren Lebenshunger eigentlich überhaupt nicht selbst stillen können? Und nochmal das Tolle finde ich, steht wörtlich so in der Bibel, die Jünger sagten zu Jesus, hey Jesus, schick du die Leute weg. Ja, warum machen die Pappnasen das nicht selbst? Auch so ein urmenschlicher Reflex. Es muss doch irgendjemand zuständig sein. Vielleicht du? Also irgendjemand müsste doch da sein, der sich drum kümmert. Kenne ich auch. Letzter Instanz, Houston, we have a problem. Gott, wir haben ein Problem. Es wäre schön, du würdest dich kümmern. Kann sich bitte mal irgendjemand um die Probleme dieser Welt kümmern? Die Regierung, die Gesellschaft, meine Partnerin, mein Partner, die Lehrer, meine Chefin, was weiß ich. Es gibt eine fatale Neigung in der Gesellschaft, wenn es ein Problem gibt, als erstes zu rufen, es wäre schön, es wird sich mal jemand kümmern. Und jetzt kommt die wunderbare Reaktion von Jesus. Punkt Nummer 3. Jesus sagt, nö, mag ich nicht, das ist euer Job. Also er hat es nicht ganz so hessisch gesagt, aber im Prinzip schon so. In meinem Gefühl ist Jesus ohnehin Hesse. Ja. Allerdings kann es nicht ganz sein, denn wenn er Hesse wäre, gäbe es beim Abendmahl Handkäse und Äppelwoi. Wörtlich sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Also nichts mit, schickt die Leute weg und überlasst sie sich selbst. Könnte es sein, dass in dieser 2000 Jahre alten Geschichte ein brandaktueller, gigantischer Gedanke steckt, die Herausforderung dieser Welt, der Hunger der Menschen, die Probleme des Planeten, das ist nicht die Aufgabe von irgendjemandem. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dass das die Botschaft dieser Geschichte ist. Das ist nicht irgendeine Aufgabe, das ist meine Aufgabe und deine, leider. Könnte sein. Und siehe da, die Jünger reagieren genauso, wie ich es tue und die meisten Menschen auch. Sie sagen erstmal, ich bin nicht zuständig. Übrigens interessant, die meisten Leute in der Bibel, die von Gott berufen werden, reagieren genauso. Mose sagt, ich soll das Volk führen, ich bin da nicht so geeignet, ich war noch nie ein großer Redner. Maria sagt, was ich, Leihmutter für Gott, das kann ich mir nicht vorstellen. Jesaja sagt, hey, ein Prophetenjob, ich glaube, ich bin charakterlich nicht qualifiziert genug. Und Petrus sagt ängstlich, geh weg, Jesus, ich bin ein Sünder, für mich ist das nichts. Aber man kann diesen Satz, gebt ihr ihnen zu essen, ja auch mal ganz anders hören. Ich höre auch als erstes, da will mir einer einen Job aufdrücken. Was wäre aber, wenn Jesus was ganz anderes gemeint hat? Wenn der Satz nicht negativ, sondern positiv gemeint ist. Gebt ihr ihnen zu essen, heißt doch als allererstes, ich, Jesus, bin überzeugt, ihr könnt das. Vielleicht ist das gar keine Zumutung, vielleicht ist das eine Bestätigung, dass ihr habt so viel in euch, ihr habt das Talent, du kannst das, ich kann das, wir können die Welt verändern. Wir haben das Zeug, um Menschen satt zu machen. Jesus traut uns das zu. Das finde ich eine total irre Geschichte. Gebt ihr ihnen zu essen, weil ich glaube, ihr könnt das. Den Jüngern fällt das total schwer. Die fangen als erstes sofort an zu rechnen. Das heißt dann, ja, wir haben noch 200 Silbergroschen. Wenn wir alles ausgeben, was wir besitzen, reicht es immer noch nicht. Jesus, Mathe, Grundkurs, hast nicht aufgepasst. Das Interessante ist, und jetzt kommt die entscheidende Botschaft dieser Geschichte. Ich glaube nämlich, das wichtige Wunder dieser Geschichte ist, dass Jesus den Leuten sagt, du kannst die Welt mit dem verändern, was du hast. Was hatten die Jünger? An dieser Stelle wird erzählt, 5 Brote, 2 Fische. Brote waren damals nicht so riesen Brotlaibe, das waren so kleine Fladen. Also man kann sagen, die hatten 5 Fischbrötchen. Und ein paar Frankenbrutzler. 5 Fischbrötchen. Und der erste Reflex ist zu sagen, das reicht nie für die 15.000, das reicht ja nicht mal für uns. Auch ein urmenschlicher Reflex, das erste zu fragen, ich kann doch nichts hergeben, denn es reicht ja vermutlich nicht mal für mich. Und mich wundert nicht, dass Jesus immer und immer wieder sagt, Mensch, hab keine Angst. Hab nicht immer Angst vor dem, was morgen passieren könnte. Selbst wenn du nur ein paar Matjesbrötchen hast. Also die zentrale Botschaft der Geschichte ist, nehmt das, was ihr habt und schaut, was dann geschieht. Deswegen ist das Wunder dieser Geschichte nicht die Fütterung der Raubtiere. Das Wunder besteht darin, dass Menschen einander satt machen können, obwohl sie selbst das Gefühl haben, ich habe nur ganz wenig. Das ist das Wunder dieser Geschichte. Du kannst die Welt verändern, auch wenn du das Gefühl hast, du hast nur ganz wenig. Und jetzt kommt eine wunderbare Szene. Es heißt dort wörtlich, Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah zum Himmel. Das muss man sich bildlich vorstellen. Er steht hier, 5 Brote, 2 Fische in so einem Korb und er schaut zum Himmel. Und die Blickrichtung ist interessant. Schaue ich auf das, was ich vermeintlich nicht habe oder zu wenig habe, oder schaue ich zum Himmel? Und Jesus guckt von dem Brötchen weg. Wenn du immer nur auf die Brötchen guckst, das reicht nie für 15.000. Aber wenn du zum Himmel guckst, hast du eine neue Perspektive. Und das macht Jesus. Den Blick weg von den Broten und den Fischen hin zum Himmel. Er verändert seine Wahrnehmung. Nochmal, wenn du auf das schaust, was du hast, kriegst du Angst. Wenn du auf den Himmel schaust und dich fragst, was Gott möglich machen kann, dann bekommst du eine neue Perspektive. Jesus macht deutlich, du musst es gar nicht allein schaffen. Wenn du glauben kannst, dass der Himmel zur Seite steht, dann kannst du auch glauben, dass deine Gaben diese Welt verändern können. Wäre übrigens mal eine spannende Übung, in Zukunft bei jeder Entscheidung zu sagen, ich gucke nicht immer als erstes, was habe ich denn und reicht es, sondern zu sagen, ich schaue mal den Blick zum Himmel, was könnte der Himmel aus dem machen, was ich habe. Also das Wenige, was wir haben, ist gefühlt immer zu wenig. Aber es könnte sein, dass sich was ändert, wenn ich glauben kann, Gott ist in meinem Team. Letzte Perspektive. Jesus macht deutlich, am besten geht das alles in einem guten Miteinander. Bevor die Jünger in die Menge ziehen, um ihre 5 Brote und 2 Fische zu verteilen, macht Jesus was Ungewöhnliches. Er teilt diese Riesenmenge in kleine Tischgruppen auf. Steht so wörtlich in der Bibel, in kleine Tischgruppen. Warum? Um die Anonymität der Masse aufzubrechen. In Tischgruppen kann man zur Gemeinschaft werden. In Tischgruppen nimmt man einander wahr. In Tischgruppen merkt man, was der andere vielleicht braucht. Man kann sich ihm zuwenden. Bei 15.000 Leuten geht das nicht. Also auch hier ein kleiner Tipp, wenn ihr nachher beim Frankenbrutzler steht, es lässt mich nicht los, ihr merkt es. Frankenbrutzler, geil. Wenn ihr noch hier bleibt, um was zu essen, kann ich euch sagen, setzt euch wirklich mal in kleinen Gruppen zusammen. Am besten auch mit Leuten, die ihr noch nicht kennt. Und stellt mal fest, was das schon allein verändert. Sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, die ich vorher noch nicht kannte, nicht die alten Nasen, mit denen ich gekommen bin, sondern ein paar neue Leute und irgendwas verändert sich. Ihr werdet erleben, man wird ganz schnell zu einer neuen Gemeinschaft. Und dann ist es interessant, und das ist theologisch, wird das heute gerne nach vorne gestellt, dann heißt es im Bibeltext, Jesus dankte, er brach das Brot und gab es den Jüngern. Und die Insider aus der Kirche wissen sofort, das sind ganz vertraute Worte vom Abendmahl. Eigentlich feiert Jesus mit den Leuten hier ein Abendmahl, denn er sagt ja deutlich mit dem Blick zum Himmel, ich vertraue darauf, es geht nicht nur um Brot und Fisch, sondern es geht darum, dass Gott und dass ich, Jesus, hier mitten unter den Leuten bin. Eigentlich noch bevor Jesus das Abendmahl offiziell feiert, feiert es hier mit diesen 15.000 Leuten. Und dabei entsteht eine Gemeinschaft derer, die erleben, in mir wird etwas satt, die erleben, mein Lebenshunger wird gestillt. 5 Perspektiven aus dieser Geschichte von der Speisung der 5.000 Männer und ihrer Angehörigen. Nochmal ganz kurz, es geht um den großen Lebenshunger, den ich auch gut kenne und der gerade überall spürbar wird. Es geht zweitens darum, dass es ein ganz menschlicher Reflex ist, zu sagen, es wäre so schön, irgendjemand würde sich mal um die Probleme dieser Welt kümmern. Es geht drittens darum, dass Jesus sagt, Achtung, den Lebenshunger der Welt stillen, das ist eure Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Und obwohl Menschen diese Verantwortung, das ist die vierte Perspektive, schon seit Jahren gerne von sich weisen, weil sie zweifeln, dass sie dazu fähig sind, macht Jesus deutlich, jede und jeder kann die Welt verändern, und zwar mit dem, was er hat oder was sie hat. Und fünftens sorgt Jesus für Strukturen, in denen Menschen erleben können, wie die Anonymität der Masse durchbrochen wird und Menschen Gemeinschaft erleben. Und die spannende Frage ist, vielleicht haben wir keine Brot und Fische, vielleicht haben wir, keine Ahnung, vielleicht ist dein Fischbrötchen dein wunderbares Lächeln, das andere Menschen fröhlich macht, oder deine Fähigkeit, Talente zu entdecken bei anderen, oder deine Fähigkeit, Probleme zu lösen, dein Optimismus, der andere ansteckt, deine Begabung, kaputte Sachen zu reparieren, oder vielleicht strahlst du ein Vertrauen aus, das anderen Menschen Mut macht, auch zu vertrauen. Die Geschichte sagt uns, es kann sein, dass du selbst denkst, du hast nur ganz wenig. Aber dieses Wenige kann Menschen satt machen, wenn der Himmel mit im Spiel ist. Das will uns diese Geschichte erzählen. Viele Menschen denken auch, schade, dass im 21. Jahrhundert so wenige Wunder passieren. Das könnte daran liegen, dass wir den falschen Blick haben. Wenn wir bei dieser Geschichte nur fragen, wie hat Jesus das damals technisch gemacht, zaubertechnisch, dass mit so ein paar mickrigen Fischbrötchen so viele Leute satt wurden, dann verstehen wir die Geschichte gar nicht. Das ist eine nette Frage, aber um die geht's nicht. Das Wunder ist, dass Menschen, die daran zweifeln, dass sie die Welt verändern können, dass sie Menschen satt machen können, losgehen und es wagen und sie erleben, es funktioniert. Und dieses Wunder kann immer wieder passieren. Ob bei einem Eselkarren-Gottesdienst im Frühling des Jahres 30 oder beim Motorrad-Gottesdienst Anfang Juli 2023. Kleine Schlusskurve, im Text heißt es, sie aßen alle und wurden alle satt. Und es geht noch weiter, das ist das Sahnehäubchen der Geschichte. Die, die austeilen, werden auch satt. Und nicht nur das. Am Schluss bleiben 12 Körbe übrig. Ihr erinnert euch, es waren 12 Jünger. Die Angst hatten, die hatten Schiss, es könnte für mich nicht reichen. Und jeder von ihnen hat am Schluss einen fetten Korb im Arm, hat also viel mehr als vorher. Die, die Angst hatten, es könnte sein, dass ich zu kurz komme, merken, in dem Moment, wo ich austeile, bleibt mehr übrig, als ich am Anfang gedacht habe. Und die 12 Körbe stehen nicht nur für die 12 Jünger, sondern auch für die 12 Stämme Israels. Das Bild sagt also, alle Volksstämme, das gesamte Volk können satt werden, wenn jede und jeder das einbringt, was sie oder er hat. Und die Angst, es könnte nicht reichen, die ist völlig absurd. Wer das einbringt, was er hat, bekommt mehr zurück, als er gegeben hat. Und so jemand, und das ist auch nochmal so ein kleiner Hinweis in der Geschichte, so jemand selber, der also abgeben kann, der erlebt dabei zugleich, dass sein eigener Lebenshunger gestillt wird. Ich finde die Geschichte geil. Amen.